Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Das war noch diese Woche recht ungewiss, weil meine Schwiegermutter kam ins Krankenhaus. Wir wohnen in einem Haus. Eigentlich ist sie wegen einer ganz anderen Sache im Krankenhaus. Aber man hat sie getestet und sie war positiv, obwohl sie keinerlei Anzeichen hatte. Aber wir drei, Schwiegervater, meine Frau und ich, sind auch getestet worden. Also ich habe einen ganz frischen Test. Und der war negativ. Ihr könnt mir also auch mit Freimütigkeit die Hand geben, wenn ihr das wollt. Wir haben im vergangenen Jahr das Buch Nehemia begonnen und wir wollen heute in der ersten Einheit, ich möchte gerne Staccato Wiederholung machen, damit wir wieder einen Einstieg haben, auch in den Text, auch in die Gegenwart des Textes. Ich möchte ein Stück wiederholen bis Kapitel 3 und auch ein Stück weit nachtragen. Es war dann doch für mich im Nachhinein eigentlich ein sinnloses Unterfangen, Kapitel 3 in einer Stunde abfackeln zu können. Das funktioniert nicht. Und mir liegt es auch sehr am Herzen, dass wir ja Gottes Wort auch irgendwo in der Tiefe anschauen und nicht so einen Überflug machen, ja, sondern wirklich einfach mal arbeiten, graben, forschen. Was sagt Gottes Wort? Wir haben sicherlich schon im vergangenen Jahr gemerkt, dass obwohl Nehemia ein reines Geschichtsbuch ist, es doch sehr praktisch auch zu uns heute spricht. Nehemia ist auf der Burg Susan, der Winterresidenz des persischen Königs Artaxerxes. In säkularen Geschichtsbüchern wird er Artaxerxes genannt. Im letzten Vers im Kapitel 1 haben wir erfahren, er ist Mundschenk des Königs. Er hatte im wahrsten Sinn des Wortes als jüdischer Kriegsgefangener, oder eigentlich waren das ja schon seine Großeltern, denn zwischen der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft, das babylonische Weltreich wurde abgelöst von dem persischen Weltreich, lag hier 150 Jahre. Nehemia war schon in Persien geboren. Ich bezweifle, dass der Mann jemals in Jerusalem war. Aber er hat sich ein lebendiges Herz bewahrt für seinen Gott, für Yahweh, den Gott Israels. Und er hat sich ein lebendiges Herz bewahrt für sein Volk. Das haben wir gesehen im ersten Kapitel. Sein Bruder Hanani, sein leiblicher Bruder Hanani war in Jerusalem und kehrt zurück. Und Nehemia fragt ihn, wie geht's denn? Entronnenen, den wenigen, die in Jerusalem schon wieder ansässig waren, wie geht es der Gottesstadt Jerusalem? Und die Botschaft, die er bekam, die hat ihn ein Stück niedergeschmettert. Denn wir lesen im Kapitel 1, Vers 4, er setzte sich hin, er trug Leid tagelang, er weinte, fastete und betete. Der Mann hatte also wirklich eine lebendige Beziehung zu seinem Volk und zu der Gottesstadt. Davon haben wir heute überhaupt kein Verständnis, ja, aber wenn man viele Psalmen liest, dann war Jerusalem der Ort, wo Gott wohnen wollte. Und die Mauern Jerusalems, die jetzt da niederlagen, die waren zur Schande für Gott und auch zur Schande für das Volk Israel. Dieses Empfinden haben wir heute nicht, ja. Das war für einen Juden eine ganz andere Sache. Und wir haben in Kapitel 1 gesehen, wie Nehemia dann betet, wie er zuerst Gott groß macht und ihn beschreibt in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit, wie er auch Gott irgendwo beim Wort nimmt, Gott an seine Verheißungen erinnert, Kapitel 1, 5, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nehemia tut Buße für sein Volk und er kommt vom Wir aus zum ganz persönlichen Ich. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Und das ist sicherlich bis heute Grundlage, Grundvoraussetzung für eine Berufung zum Dienst. Ja, einfach auch mal persönlich einfach mal ein Fazit zu halten, persönlich zur Buße zu kommen, ja, sich zu beugen vor dem Herrn Jesus, um dann auch wirklich ja, gebraucht werden zu können. Und das sehen wir, haben wir im Kapitel 1 gesehen, wie Nehemia ja, berufen wird, wie er deutlich empfindet, dass das sein Platz, seine Aufgabe ist, in Jerusalem etwas zu tun. Kapitel 2 war diese knifflige Situation. Wir haben ja zwei Zeitangaben. Kapitel 1, Vers 1. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war. Das 20. Jahr meint das Regierungsjahr Artaxerxes. Und Kapitel 2, Vers 1, wiederum, es geschah im Monat Nissan. Nehemia trug Leid, weinte, fastete und betete 4 Monate. Das war eine Sache, die ihn wirklich beschäftigt hat. Das ging ihm an die Nieren, das ging ihm an die Substanz. Und er konnte warten, er konnte aushalten, bis der König ihn ansprach. Er ist keine eigenen Wege gegangen. Er hat die Dinge nicht selbst irgendwo in die Hand genommen. Ja? Ich weiß nicht, wie wir so alle gestrickt sind. Ich bin manchmal schon recht ungeduldig. Ja? So nach dem Motto, ja, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Ja? Und wenn die Dinge nicht gleich ins Laufen kommen, dann versuchen wir irgendwo selbst etwas zu bewegen. Ja? Nehemia konnte aushalten und warten auf das Handeln Gottes. Und der König spricht ihn an. Und wir hatten gesagt, die Situation war sehr brenzlig, weil in der erlauchten Gegenwart eines orientalischen Fürsten, da hatte man gefälligst fröhlich und glücklich zu sein. Ja? Und wenn dem nicht so war, dann konnte das schnell mal einen Kopf kosten. Und deshalb heißt es auch nicht umsonst im Kapitel 2, ja, da fürchtete ich mich sehr, als der König ihn ansprach. Ja? Das war eine brenzlige Situation. Und wir haben dann im Kapitel 2, Vers 4 wieder ein, und das finden wir im ganzen Buch wohl 8-mal, so ein Stoßgebet. Ja? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zu dem König. Nun war Nehemia kein Mann der kurzen Stoßgebete. Er war ein Mann des Gebets. Er hatte 4 Monate gefastet und gebetet. Ja, das war auf Knien vorbereitet. Aber auch in dieser Situation gibt es noch einmal so einen Aufschrei zu Gott. Ja, das kennen wir vielleicht. Ja, so ein Aufschrei zu Gott. Und wir haben den Text gesehen, es ist einfach gewaltig. Wie, haben wir uns erinnert an eine Aussage im Buch Jesaja, ja, da heißt es, dass Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbecher. Und so war es auch mit Artaxerxes. Der Mann bekommt die Dinge förmlich in den Mund gelegt. Nehemia ist sehr weise. Er spricht, er nimmt nicht einmal das Wort Jerusalem in den Mund. Das wäre so ein Brennpunkt gewesen, ja, für den König. Er spricht 2-mal von der Begräbnisstätte seiner Väter. Und das tut er nicht umsonst, weil der Totenkult unter den Persern, der war groß. Ja, das war eine Sache, für die war der König durchaus ansprechbar. Ja? Und ja, letztendlich ist es wirklich so, durch Gottes Wirken, der Weisheit, die Gott Nehemia schenkt, auch in seiner diplomatischen Art, der König sendet ihn. Der König sendet ihn. Wir haben uns ein paar Stichpunkte gemacht im Vers 5. Da sagt Nehemia, wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist. Wenn es der König für gut hält, wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist. Nehemia ist sich bewusst, dass er einen guten Job gemacht hat, dass er ein gutes Zeugnis hat. Ja, er musste sich seiner Arbeit, seiner Beziehung zum König nicht schämen. Ja, wir haben auch Anweisungen als neutestamentlich Gläubige, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Ich erinnere an den Kolosserbrief. Tut eure Arbeit als für Gott. So schreibt es der Apostel Paulus den Sklaven, den Knechten. Ja, als für Gott. Und das entscheidet auch automatisch für Qualität und Quantität unseres Tuns. Ja, es wäre schlimm, wenn wir als Gläubige, als Christen erst aktiv werden, wenn der Chef erscheint. Ja? Wir sind gerufen, auch darin Zeugnis zu sein. Nehemia konnte hier ein wirklich ein gutes, ein gesundes Selbstbewusstsein haben. er hat eine gute Arbeit gemacht. Er genoss das Vertrauen des Königs, ja, und kann sich auch darauf berufen, wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist. Und trotzdem weiß Nehemia, was sich geziemt. Ja, wir haben uns erinnert an dieses Wörtchen, spricht natürlich heute keiner mehr, aber wir haben im Neuen Testament mehrmals das Wort geziemt, was sich geziemt und was sich nicht geziemt, was sich gebührt, was sich gehört und was sich nicht gehört. Am bekanntesten ist uns dieses Wort aus Lukas 23, wo der eine Verbrecher zum anderen sagt, am Kreuz hängend, auch du fürchtest Gott nicht, da wir in demselben Gericht sind. Wir aber zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Was sich gebührt, was sich gehört. Ja, Nehemia wusste auch in seiner Situation, was sich gehört, was sich geziemt. So bitte ich. Er kommt als ein Bittender. Wir haben uns auch Gedanken gemacht über diese kleine Einfügung, die beim oberflächlichen Lesen fragt man sich, wozu das? Vers 6, da sprach der König zu mir, Bindestrich, und die Königin saß neben ihm, Bindestrich, und geht es nahtlos weiter. Habe ich oft gefragt, was soll dieser Einschub? Ja? Die Königin saß neben ihm. Und wir haben uns gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir auch als Eheleute zusammenstehen und gemeinsam auch Wege gehen. Ja, wir Männer, wir sind manchmal, also mindestens muss ich das von mir sagen, aber ich habe mir sagen lassen, das wäre unter uns Männern wohl ein allgemeines Problem. Wir sind manchmal ein bisschen maulfaul, ne? Wir reden nicht so viel. Aber unsere Frauen, die sollten wissen, was wir tun. Wir sollten an einem Strang ziehen. Und die Frau des Königs Artasasta, die war dabei. Die hat dieses Gespräch gehört, die hat das Anliegen des Nehemias gehört. Und die hat auch die Anweisungen des Königs gehört. Ja? Somit wusste sie Bescheid und konnte das auch mittragen. Das war für mich schon ein wichtiger Gedanke. Die nächsten Verse machten deutlich, Vers 7 und 8, dass Nehemia wohl in diesen 4 Monaten nicht nur geweint und gefastet und gebetet hatte, sondern dass er auch vorbereitet war auf dieses Gespräch. Dass er mit Sicherheit viele Gespräche geführt hat mit Sachverständigen, mit Leuten, die Bescheid wussten. Denn er kann sofort reagieren und weiß, dass er bitten muss um Briefe, um über die einzelnen Grenzen zu kommen. Und er ist darüber informiert, dass er Holz braucht, dass er Bauholz braucht für die Tore, ja, für das Gebälk. Er brauchte Holz. Und Holz war ja, in Jerusalem zu damaliger Zeit so ein rarer Baustoff wie bei uns in DDR-Zeiten. Ja. Da gab es auch keinen Laden, wo wir hätten ein Brett kaufen können. Ja, das war so. Wollen Sie mal daran erinnern, als Ältere, wir kennen das noch. Ja? So rar war Bauholz. Und er wusste um den Namen des obersten Forstbeamten, Asaf. Ja? Er hatte sich informiert. Denn wir müssen uns ja deutlich machen, hier wird ein Mundschenk, dessen Job es war, mit den Speisen und Getränken, den Weinen des Königs vertraut zu sein, der sicherlich auch ein guter Berater sein musste, denn er war ständig um den König. Aus dem Mann wird jetzt ein Oberbauleiter, ja? Aus dem wird jetzt ein Bausachverständiger. Das ist ja gewaltig, was hier passiert. Ja? Und Gott schenkt Gnade. Und der Abschluss dieses ersten Teils im Kapitel 2 lag im Vers 8 am Ende. Und der König gab es mir. Warum? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Bei allem persönlichen Vermögen, bei allem Gelingen, bei aller Gnade, die Gott dem Nehemia geschenkt hat, und sicherlich war Nehemia auch pfiffig und ist auch sehr diplomatisch und weise mit dem König umgegangen, schreibt er das Ganze allein seinem Gott zu. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und wir sind wohl davon überzeugt, dass das eine gute geistliche Gesinnung war, von der wir wirklich lernen dürfen. Dass wir unserem Herrn, unserem Gott und Vater ja einfach Ehre geben, Ehre erweisen und immer wieder darauf hinweisen, dass alles von ihm kommt, ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich weiß nicht, ob ich das vergangenes Jahr erzählt habe, wir hatten mal Besuch kurz nach der Wende von russlanddeutschen Geschwistern. Die wollten, damals waren noch russische Kasernen in Altenburg, die wollten da missionieren und schliefen dann in unseren Häusern und waren auch Sonntag bei uns in der Versammlung. Und die haben vorzüglich gesungen, vor allen Dingen auch Lieder und Texte, alte Lieder und Texte, die uns vertraut waren, die wir liebten. Also auch qualitativ hervorragend. Ich weiß noch wie heute, wie ein alter Bruder aufstand von uns und ein Riesen, der wurde gar nicht fertig, es war peinlich, eine Lobeshymne auf die jungen Leute sang und auf den Dirigenten, es war peinlich. Aber was dann geschah, habe ich nie vergessen. Der junge Mann, der Dirigent, der war 25, der stand auf, zeigte nach oben und sagte, preis den Herrn, und setzte sich wieder hin. Das habe ich nicht vergessen. Ehre, wem Ehre gebührt. Das wollen wir nicht vergessen. Vers 9 im Kapitel 2 kann man ja irgendwo deutlich teilen. Zweite Teil. Artasaster gibt Nehemia Heeroberste mit und Reiter. Das war ein gewisser Unterschied auch vorher zu Esra. Dieser Rückhalt des Königs, der fehlte Esra irgendwo. Das tat der König sicherlich von Gott bewegt, von sich aus. Das war nicht ein Wunsch oder eine Forderung Nehemias, aber es war wichtig. Um damit einfach auch in Jerusalem zu verdeutlichen, hier kommt einer in der Vollmacht des Königs. Ja? Hier war einer vom König Artaxerxes zum Statthalter ernannt. Hier stand der König wirklich dahinter. Vers 10 haben wir das erste Mal von Sanballat, dem Horoniter, und Tobia, dem abinitischen Knecht, gelesen. Und da lesen wir, es verdross sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Da, wo etwas geschieht, da, wo Gott beruft, da, wo etwas in Gang kommt, da, wo Menschen sich gebrauchen lassen, da hat der Teufel Handlungsbedarf. Solange wie wir vor uns hin dümpeln, ja, selbstgefällig uns nach hinten lehnen und in Nichtstun versinken, braucht der Teufel nichts tun, da sind wir für ihn keine Gefahr. Aber dann, wenn Gläubige sich einig sind, an einem Strang ziehen und wirklich gewillt sind, etwas für den Herrn Jesus, für sein Werk zu tun, da hat der Teufel Handlungsbedarf. Und so war es auch hier. Ich kann mir gut entsinnen, an einer unserer Zeltarbeiten mit der Barmer Zeltmission, da haben wir uns schon als Bruderkreis ja echt gewundert, weil bis dato alles klar lief, ja, mit den Genehmigungen. Es gab überhaupt keine Probleme. Ja, ist alles glatt gelaufen, alles easy. Für uns sehr ungewöhnlich. Wir haben uns immer gefragt, wann kommt denn das dicke Ende? Ja, das kam. Wir begannen am Freitagabend mit Markus Wösch, Evangelist. Und Samstag saßen wir schon früh im Zelt, im Kreis, sechs Brüder. Seine Frau hatte die ersten Wehen, das erste Kind. Er musste nach Hause. Wie geht's weiter? Dann ging das große Telefonieren los, ja. Der konnte einen Tag und der konnte zwei Tage. Es war eine Katastrophe. Bis ich dann gebetet habe und mein Freund Bruti Joas anrief. Der kam, ich wusste, dass er in Brasilien war, zur Großevangelisation. Da gibt es in Brasilien gibt es etliche deutschstämmige Ortschaften. Das sind ehemalige Mecklenburger, die da im 18. Jahrhundert eingereist sind, und da war er zur Evangelisation. Ich wusste, dass der da war. Ich wusste nicht, dass der in dieser Nacht zurückgekehrt war. Und irgendwann hat er dann auch zurückgerufen. Er stand noch unter der Dusche. Ich erzählte ihm, was los war. Ich dachte, Matthias, ich komme. Und abends um 6 war er da. So ist Gott. Wenn sich Leute einig sind und an einem Strang ziehen, wenn Gläubige wirklich für den Herrn Jesus unterwegs sind, dann kommt Widerstand. Wenn der nicht kommt, dann muss das bei uns Fragen aufwerfen. Und so war das auch hier in diesem Text. Ja? Aber was heißt, wie heißt es hier? Es verdroß sie sehr. Was? Dass ein Mensch gekommen war, das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Liebe Geschwister, sind wir solche, die das Wohl ihrer Mitgeschwister suchen? Wir leben in einer üblen Zeit, ja, wo auch Vereinsamung unter den Gläubigen ein Thema wird. Suchen wir das Wohl unserer Mitgeschwister? Ja, haben wir noch ein brennendes Herz für unsere Brüder und Schwestern? Es ist doch einfach eine gewaltige Sache, dass wir nicht als Einzelkämpfer durch diese Welt gehen müssen, sondern dass wir Gemeinde Jesu sein dürfen, Versammlung des lebendigen Gottes, dass wir in einer Geschwisterschaft, in einer Bruderschaft unterwegs sein dürfen. Und wir werden im Neuen Testament verschiedentlich darauf hingewiesen, ja, zu weinen mit den Weinenden, sich zu freuen mit den sich Freuenden, Anteil zu haben aneinander, an dem Wohl und Wehe des Einzelnen. Nehemia verdroß die Leute, weil er das Wohl der Kinder Israel suchte. Und wir hatten uns in diesem Zusammenhang ja noch etwas deutlich gemacht, Nehemia war auch bereit, seine Karriere aufzugeben. Ja? Und wenn wir im Kapitel 2 gelesen haben, im Vers 6, es gefiel dem König, mich zu senden und ich gab ihm eine Frist an, dann wissen wir aus dem weiteren Buch, Kapitel 5, Vers 14, Kapitel 13, Vers 6, dass diese Frist 12 Jahre war. 12 Jahre war Nehemia das erste Mal in Jerusalem. Es ging nämlich nicht nur um den Wiederaufbau der Mauer, der war in 52 Tagen erledigt. Es ging ja auch um den geistlichen Wiederaufbau des Volkes Gottes. Und der König stimmte dem zu. Wenn wir vielleicht mal später Kapitel 5 anschauen werden, da kommt es zu einem Tumult innerhalb des Volkes. Da kommt es dahin, dass reiche Juden ihre eigenen Volksgenossen ausnutzen und ausbeuteten. Und da ging es nicht nur um soziale Unterschiede, da ging es wirklich ums nackte Überleben. Ja, da war Hungersnot angesagt. Und da lesen wir in dem Text, dass Nehemia als Statthalter nicht seinen ihm zustehenden Lohn annahm. Er hat 12 Jahre auf eigene Kosten gelebt. Und wenn man dort die Maße und Gewichte mal liest, was täglich über seinen Tisch ging, dann kann man das rein rechnerisch verhältnismäßig schnell rauskriegen, dass er täglich um die 500 Leute beköstigt hat. Und das hat er aus eigenen Mitteln getan, 12 Jahre lang. Er nahm den Lohn des Statthalters nicht an. Also können wir uns auch ein bisschen vorstellen, was der verdient hat am persischen Königshof, was der für ein Vertrauen genoss, was der bereit war, auch aufzugeben und zu verzichten. Ein lieber Bruder hat zu mir mal gesagt, da ging es um Berufung, ja, Berufung zu Diensten. Und ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Er sagte, das betraf ihn selbst und ich kann das auch persönlich von mir so bezeugen. Der sagte, Berufung muss immer etwas kosten. Berufung muss Verzicht sein. Dann ist das eine Berufung. Ja? Ich habe das nicht vergessen und so war das auch bei Nehemia. Für ihn war das Verzicht. Zweiter Teil, Kapitel 2, lesen wir dann schlicht Vers 11. Und ich kam nach Jerusalem. Man geht davon aus, wir sagten uns, die Entfernung zwischen Susan und Jerusalem sind waren 1000 Kilometer Luftlinie. Man geht davon aus, dass Nehemia und sein Gefolge um die 3 Monate unterwegs waren. Und sie kamen nach Jerusalem und ich war 3 Tage dort. Und dann macht Nehemia in der Nacht, ohne gesehen zu werden, ich sag's mal so, eine Baubegehung. Ja, ich bin auf dem Bau groß geworden, das heißt Baubegehung. Der macht eine Baubegehung und sieht sich die Situation an. Wir haben gelesen, das Tier, das unter mir war, sein Reittier, kam streckenweise überhaupt nicht durch die Schuttberge der niedergerissenen Mauern. Aber er tut das erst nach 3 Tagen. Der Mann hat die Ruhe und den inneren Frieden, da staune ich wiederum, drei Tage auszuruhen von der Reise, ganz ruhig zu halten, still zu sein, drei Tage nichts zu tun und erst dann irgendwo die Dinge anzugehen. Also ich wäre garantiert sofort losgestürzt und hätte mir die ganzen Sachen beseelen, ja. Welches Vertrauen, ja, welche Ruhe, welche innere Stille kommt da irgendwo zum Ausdruck, welch Vertrauen zu Gott. Vers 12, das ist ein kurzer, markanter Satz, ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte. Und liebe Geschwister, ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Aussage. Berufung geschieht sicherlich, gewirkt durch Gott, vielleicht von anderen Brüdern, ja, Berufung zu bestimmten Diensten, so war das letztendlich auch bei mir. Aber zuallererst muss es eine Sache sein, die Gott ins Herz gibt. Die Gott ins Herz gibt. Gott beruft. Und diese innere Gewissheit, die braucht es auch. Es ist gut, wenn verantwortliche Brüder Gaben sehen und auch Gaben fordern und fördern. Das ist gut. Und manchmal ist auch die Menge der Arme, die da hochgerissen werden bei irgendwelchen Aufgabenverteilungen, etwas erbärmlich, nicht? Die Freiwilligkeit lässt manchmal zu wünschen übrig. Manchmal müssen wir auch delegieren. Aber bei all dem brauchen wir nicht nur die Berufung von Menschen. Wir müssen auch wissen, dass wir wirklich vom Herrn berufen sind, dass er uns die Dinge ins Herz gegeben hat. Das möchte ich auch gerade auch den jungen Leuten sagen, ja, dass ihr wirklich ganz bewusst nach dem Willen Gottes fragt und wisst, wer euch beruft. Das kommt hier deutlich zum Ausdruck. Nehemia schaut sich die Dinge an und erst dann geht er ans Volk, Vers 17, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Er identifiziert sich wiederum völlig mit seinem Volk. Das tat er schon im ersten Kapitel in seinem Gebet. Ja? Auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Und hier kommt das wiederum zum Ausdruck, in dem wir sind. Ich habe mich manchmal gefragt, was ging Nehemia da das Elend in Jerusalem an 1000 Kilometer entfernt? Ja, der hat einen spitzen Job, der hat Karriere gemacht am persischen Königshof. Und doch identifiziert sich er mit seinem Volk. Liebe Geschwister, ich persönlich glaube, dass daran heute viele unter uns kranken. Ich möchte es auch erklären. Man identifiziert sich nicht mehr mit seiner Heimatversammlung. Ja? Man hat Mühe, irgendwo ja wirklich mitzutragen. Und das ist eine wichtige Sache heute. Man nennt das so schlechthin Gemeindetourismus. Ja? Da gibt es so Leute, die sind so ständig unterwegs. Die schauen da mal rein, die schauen da mal rein. Ja? Unterm Strich kommen sie eigentlich nirgends so richtig klar. Oftmals ist dann helle Begeisterung und nach ein, zwei Jahren merkt man dann auch, die vollkommene Versammlung, die gibt es ja nicht. Die wenigsten sind noch bereit, sich wirklich zu identifizieren. Aber das tut Nehemia. Er identifiziert sich mit seinem Volk. Er sieht sich selbst darin. Und ich möchte uns einfach auch dazu ermuntern, auch die jungen Leute, dass wir uns identifizieren, dich mit deiner Heimatversammlung. Trage die Dinge mit. Das Gute wie auch das Böse. Manchmal gibt es auch Sorgen. Und manchmal gibt es Sünde in der Versammlung Gottes. Trage das mit, trage Leid darüber, weine und faste und bete wie Nehemia. Sonst wirst du nie irgendwo ankommen. Du wirst nie irgendwo glücklich und zufrieden werden. Das ist wichtig, dass wir uns identifizieren. Und dann gelingt es wirklich Nehemia, diesem Mann, der ja in Jerusalem völlig fremd war, es gelingt ihm, dieses Volk zu mobilisieren. Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Und dann heißt es, und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hat. Hier haben wir das zweite Mal diesen Ausdruck, ja, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war. Er berichtet ihnen von dem, was er erlebt hat, von seiner Berufung. Er berichtet ihnen von den Worten des Königs, dass dieser dahinter stand. Denn wir müssen uns vergegenwärtigen, nur 16 Jahre vorher kam Esra und hatte begonnen mit dem Wiederaufbau der Mauer. Aber man kam eigentlich nur bis zu den Fundamenten, weil der Rückhalt des Königs nicht da war und die Feinde Israels waren mächtig und die ganze Sache kam wieder zum Erliegen. Also unter denen, die Nehemia hier mobilisiert und mitreißt, ja, aufruft zum Wiederaufbau, waren viele, die hatten das vor 16 Jahren schon mal versucht. Ja. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass da mancher war, der vielleicht innerlich gedacht hat, du, das haben wir alles schon versucht. Ja. Und wir sind gescheitert. Aber wir lesen etwas anderes. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Es gelingt ihm, wirklich Einigkeit zu schaffen. Und das Volk ist bereit, neu anzupacken. Sie stärkten ihre Hände zum Guten. Ja, sie wurden gestärkt durch Gott. Und liebe Geschwister, auch das ist eine Sache, ja, die hat ja irgendwo mit Ermunterung zu tun, ja. Die hat zu tun mit Anpacken, mit neu durchstarten. Das wollen wir immer wieder tun, unsere Hände zum Guten stärken lassen. In dem Bewusstsein, dass der Herr vermag. Und das kommt in diesem Buch auch immer wieder zum Ausdruck. Selbst Kapitel 6, wo es ja dann zum Abschluss kommt, wo wir schlicht lesen, nach 52 Tagen wurde die Mauer vollendet. Und da lesen wir auch von der Reaktion der Feinde Israels. Und dann wird er deutlich bezeugt, Gott war der Bauende. Gott war der Bauende. Theoretisch waren die Voraussetzungen für das Volk damals eigentlich erbärmlich. Denn es waren verhältnismäßig wenige Juden in Jerusalem. Ja? Und das Werk war groß, auch das lesen wir später wörtlich immer wieder mal. Das war eine gewaltige Sache und das hätten sie eigentlich schon längst merken müssen, dass hier Jahwe, der Gott Israels, dahinter stand und ihnen die Gnade und die Kraft schenkte, auch wirklich das durchzustehen. Ja, im Vers 19 und 20 kommt schon wieder die Kameraden ins Spiel. Sanballat, der Horoniter, Tobia, der ammonitische Knecht, der dritte gesellt sich dazu, Geshem, andere Übersetzungen übersetzen mit Geshum, der Araber. Sie spotteten über uns und verachteten uns und sprachen, was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Und ich gab ihnen Antwort und sprach zu ihnen, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Und er macht dann eine klare Ansage, ihr aber habt weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem. Später, wir werden da hinkommen, bieten sie nämlich auch ihre Hilfe an, ja, so richtig heimtückisch, ja, versuchen sie Nehemia Fallen zu stellen, ja, aber Nehemia macht sich auch später mit diesen Leuten, ich sag's mal ganz grob, er macht sich mit diesen Leuten überhaupt nicht voll. Er verwendet da gar nicht viel Zeit. Er macht immer wieder nur klare Ansagen und wir lesen immer wieder und sie stärken ihre Hände zum Guten, ja. Und sie bauten weiter. Nehemia ließ sich durch diese Leute nicht aufhalten. Für mich persönlich war das auch ein deutlicher Hinweis darauf, wir sollten Acht haben, mit wem wir zusammenarbeiten. Ja? Und es gibt keine Gemeinschaft um jeden Preis. Man kann sicherlich auch mit anderen, wie heißt dieses Unwort, Dämonisation, zusammenarbeiten am Evangelium. Aber irgendwo wird es dann Punkte geben, wo es schwierig wird. Ja, haben uns gestern so unterhalten. Man kann das gut zum Beispiel auch unter den Gideons. Ja? Da gibt es ein Anliegen und da geht es um die Verbreitung des Wortes Gottes, um das Anliegen, dass Menschen gerettet werden und man diskutiert nicht über irgendwelche theologischen Findigkeiten, ja. Aber Gemeinschaft und engste Zusammenarbeit, die muss manchmal wirklich hinterfragt werden. Und wir wollen weise sein mit wem wir zusammenarbeiten. Ihr habt weder Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusalem. Ihr habt damit nichts zu tun, ihr habt damit nichts zu schaffen, ihr gehört nicht dazu. Ja? Ich wurde so erinnert, in der Apostelgeschichte lesen wir mal, so nach Kapitel 2, Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, Geburtsstunde der Versammlung Gottes, ja, da heißt es auf der einen Seite, und viele kamen hinzu, ja, und an anderer Stelle heißt es mal, und niemand wagte sich ihnen anzuschließen. Ja? Da gab es Leute, die wirklich Buße taten und zum lebendigen Glauben kamen, die kamen dazu. Aber es gab auch Leute, die merkten, dass das anspruchsvoll war und dass das auch etwas abverlangte. Ja? Und sie wagten sich nicht, sich ihnen anzuschließen. Das habe ich irgendwo, ja, schien mir eine gute Parallele zum Neuen Testament. Kapitel 3 haben wir Großbaustelle Jerusalems und wir haben da so ein paar Pfosten geschlagen, mehr war nicht möglich, ich möchte aber heute durchaus dann noch mal ein paar Nachträge machen. Ja, wir sind ja schon wieder fast am Limit hier, ja. Es begann im äußersten Norden beim Schaftor. Uns wird Eliaschib, der hohe Priester, vorgestellt, der als Erster genannt wird, der sich als amtierender hohe Priester nicht zu schade war, mitzubauen am Schaftor. Hier wird er wirklich vorgestellt als ein Vorbild, er wird als Erster genannt. Später wird dieser Mann zum Verräter. Dann werden uns die einzelnen Tore genannt. Wir haben immer wieder Namensangaben, wer baute an den einzelnen Bauabschnitten. Und es gab so ein paar Aussagen, die uns irgendwo auffielen. Ich möchte die nur noch kurz erwähnen. Zum Beispiel haben wir 15 Mal das Wort ihm zur Seite oder 17 Mal nächst ihm oder neben ihm übersetzt, eine andere Übersetzung. Also es wurde gearbeitet, es wurde gebaut mit Schulterschluss. Da gab es keine Lücken. Die Baustelle, ca. 5 Kilometer Mauerbau, waren voll besetzt. Es werden Namen, Familien genannt. Bei einem wird sogar betont, auch das schien mir recht bemerkenswert, im Kapitel 3, Vers 12, da haben wir gelesen, und ihnen zur Seite besserte Schalum aus, der Sohn Haluchesch, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Da wurde also wirklich gebaut von Männern und Frauen. Und wenn wir dann auch insgesamt so die Auflistung der einzelnen Berufe gelesen haben, dann werden uns ja eigentlich nur Berufe genannt, die haben mit Bau gar nichts zu tun. Ne? Krämer, Händler, Goldschmiede, ja, Apotheker, also Leute, wo wir heute sagen würden, ja, was willst du mit denen anfangen? Ja? Aber wenn Menschen berufen sind durch Gott und Gläubige sich einig sind, dann schenkt Gott auch die Gnade und dann schenkt Gott auch das Gelingen. Ich kann mich gut daran erinnern, wir wurden nach Kriwitz, wir hatten als Brüderversammlung in der DDR in einem Altenheim in Kriwitz, 20 Kilometer südlich von Schwerin, mit 45 Heimbewohnern. Und wir Oranienburger wurden damals gerufen zu Baueinsätzen. Aber das erste Mal, da saßen wir abends in der Veranda, dann fragte dann der Heimleiter so die Runde rum nach den Berufen und das Gesicht wurde immer länger. Weil die Handwerker, die kamen eigenartigerweise alle erst zum Schluss. Ja. Die ging los mit Schneidermeister, mit Bäckermeister und das Gesicht wurde immer länger. Ja. Die Fachleute kamen erst zum Schluss. Aber als er dann merkte, was wir für eine schlagkräftige Truppe waren, da sah er schon anders aus. Ja. Wen Gott beruft, den wird er auch begaben zu der Aufgabe. Ja. Da müssen wir uns überhaupt keine Sorge machen. Wen Gott beruft, den wird er auch begaben und den wird er auch befähigen für diese Aufgabe. Und er wird ihnen auch die Mittel schenken, die notwendig sind. Das sehen wir im Kapitel 2 ganz deutlich. Gott beruft Nehemia, Gott rüstet Nehemia aus, er bereitet ihn vor, er rüstet ihn aus. Und er rüstet ihn auch mit all dem aus, auch an materiellen Dingen, die notwendig waren. Und wenn es um diesen Schutz auch ging, um die Heerobersten, um die Reiter, Gott rüstet aus. Sie arbeiteten mit Schulterschluss. Ja, es gab auch so ein paar Leute, ja, nur eine Gruppe, im Vers 5 werden die genannt, und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter dem Dienst ihres Herrn. Die anderen Tekoiter, die hatten sogar zwei Baustellen, die einfachen Leute, aber die Vornehmen beugten ihren Nacken nicht. Später kriegen aber auch die Kurve. Ja, das ist manchmal so. Es gibt manchmal auch Leute, die sind sich zu fein für manche Arbeit. Ja? Ich war im vergangenen Jahr, wir haben ja in Rehe im hohen Westerwald ein großes Freizeitheim mit ca. 300 Betten. Also ein riesiger Komplex, und dann kam da so ein Hilferuf, Corona ging ja gar nichts, Matthias, kannst du nicht kommen. Der Haustechniker, der war über Monate in der Psychiatrie, das Haus war leer und nichts lief an Sanierung, an Renovierung, Matthias, kannst du nicht kommen. Und ich war mir selbstverständlich nicht zu schade. Ich war dankbar, dass ich einen vernünftigen Beruf gelernt habe mal und war dann im vergangenen Jahr 12 Wochen in Rehe. Zur praktischen Arbeit. Und als ich gefragt wurde, was kannst du denn alles, was würdest du denn alles machen? Ich sage, ich mache alles, nur anschaffen tue ich nicht. Ja? Wir sollten uns für keine Arbeit zu schade sein, wenn es um das Werk des Herrn geht. Wir müssen uns nicht schämen. Ja, wir müssen uns nicht schämen. Ich habe mal so eine denkwürdige Erfahrung gemacht, war eine große Bruderzusammenkunft. Und nach langem Kämpfen durfte auch ich dabei sein. Da wurde namentlich eingeladen. Ich wusste gar nicht, wie schwierig und wie besonders das alles war. Und im ersten Referat, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, obwohl das über 20 Jahre her ist, sagt der Bruder im dritten, vierten Satz, naja, unter uns wird ja wohl niemand mehr sein, der sich beim Arbeiten die Hände schmutzig macht. Dann könnt ihr euch vorstellen, was da geschah. Ich stand sofort auf, ich war das erste Mal dabei, ich stand sofort und dachte, hier, hallo Siegfried, musst entschuldigen, ich mache mir die Hände schmutzig, und wenn ich um mich herum schaue, meine Brüder aus dem Osten sehe, der Großteil macht sich beim Arbeiten die Hände schmutzig. Und stell dir vor, wir schämen uns dessen nicht. Ja, liebe Geschwister, wir wollen Acht haben. Wir wollen uns für keine Arbeit zu schade sein, selbst Nehemia, der einen ganz anderen Job gemacht hat, war sich nicht zu schade. Und wenn ihr diese Texte lest, auch bis Kapitel 6 am Ende, dann lesen wir immer wieder, dass Nehemia nicht, wie heute so die Bauleiter im Baucontainer sitzen am Schreibtisch, sondern dass Nehemia in vorderster Front gearbeitet hat. Wir lesen das im Kapitel 5 mal, da wird es richtig eng, da gibt es so Kriegsdrohungen. Ja. Wir lesen da, dass Nehemia das Volk bewaffnete. Ja, ich habe das mal überschrieben mit Bauen mit Kelle und Schwert, mit Mauerkelle in der einen Hand und dem Schwert in der anderen Hand. Ja. Und da lesen wir, dass Nehemia, dass ich und meine Leute, wir entkleideten uns nicht, als wir zum Wasser gingen. Das heißt schlicht und einfach, als er mit seinen Männern sich wuschen, da legte er nicht ab, da legte er auch die Waffen nicht ab. Er stand mittendrin, er war sich für keine Sache zu schade. Dann haben wir gelesen von einem, der wird besonders genannt, und das ist mir sehr, sehr auffällig, im Vers 20, nächst ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, eine andere Strecke eifrig aus. Das ist das einzige Mal, wo wir lesen, eifrig. Ja? Wir reden heute vom vorauseilenden Gehorsam. Ja? Also es gibt auch Brüder, die wollen statt geforderten 100% bezüglich Corona 200% bringen. Ja? Ich kriege da manchmal so das Schütteln. Ja? Also man will irgendwo noch mehr tun, noch eins draufsetzen. Hier war einer, der hat eins draufgesetzt. Der hat nicht 100% gebracht, der hat 200% gebracht. Der war eifrig, der wird extra namentlich genannt, dass er eifrig war. Der hat mehr gegeben als der Durchschnitt. Ja? Der hat wirklich alles gegeben. Der wird extra namentlich genannt. Ja? Wie sind wir unterwegs. Dann haben wir zwei Ausdrucksformen unterschieden. Einmal sie bauten und einmal sie besserten aus. Ja, müssen wir uns vergegenwärtigen. Die Steine, die waren ja noch vorhanden, die mussten gereinigt werden, die mussten geborgen werden, die mussten geordnet werden. Das war ja kein, die Erzählten hieß das TGL, glaube ich, das war ja keine Dienststeine, da war ja jeder Stein anders, waren ja unbehauene Steine. Die mussten geordnet werden, mussten gereinigt werden. So ist das manchmal auch im Hause Gottes. Ja. Auch wir sind ja, 1. Petrusbrief, auch wir sind ja Steine im Hause Gottes. Ja. Wohl zusammengefügt, wo der Herr Jesus der Eckstein ist. Und manchmal müssen Steine wieder geborgen werden. Die müssen manchmal gereinigt werden. Da gibt es manchmal Sünde. Ja. Ein schönes Bild. Und dann heißt es, sie bauten, sie besserten aus. Auf den ersten Blick scheint das so, so ein bisschen Flickschusterei. Ja? Da wird so ein bisschen übergespachtelt und ein bisschen kommt Tapete drauf und dann sieht man die ganze Misere nicht mehr. Das meint das nicht. Ja? Hier geht es wirklich um Ordnung, hier geht es wirklich um nicht nur Makulatur, nicht nur irgendwelche eine oberflächliche Sache. Ja? Bauen meint natürlich zum Beispiel die Tore, die mussten völlig neu gebaut werden. Die waren verbrannt. Die mussten völlig neu gebaut werden. Also wirklich ein sehr interessanter Unterschied. Aber der Nachtrag, den ich unbedingt noch bringen wollte, was mir noch sehr anlag, die ist im vergangenen Jahr zu kurz gekommen. Wir lesen im Text mehrmals, deshalb möchte ich euch einfach auch ermuntern, auch die jungen Leute, bitte, ich habe mir das grundsätzlich zur Angewohnheit gemacht, lest zu Hause die Texte laut. Das übt einmal und prägt sich ganz anders ein, wenn man laut liest und lest immer wieder. Ihr werdet erleben, wie es euch im wahrsten Sinn des Wortes häppchenweise die Schuppen von den Augen fallen. Ja? Wie ihr immer wieder Neues entdeckt. Das ist für mich so wunderbar an Gottes Wort. Und so gibt es hier in diesem Text verschiedene Ausdrucksformen, die mir schon wertvoll scheinen. Wir lesen zum Beispiel Kapitel 3, 10. Und ihm zur Seite besserte Jedaja aus, der Sohn Harumafs, und zwar seinem Haus gegenüber. Vers 23. Nächst ihnen besserten Benjamin und Haschub aus, ihrem Haus gegenüber. Vers 23. Am Ende neben seinem Haus. Vers 28, jeder seinem Haus gegenüber. Vers 29, wiederum seinem Haus gegenüber. Und so heißt es auch von Meschulam im Vers 30 am Ende seiner Zelle, er wohnte im Tempelbereich, seiner Tempelzelle gegenüber. Warum wird das so betont? Wir lesen übrigens auch später, als es um die Bewaffnung der Juden ging, als wirklich die Feinde Israels da drohen anzugreifen, da lesen wir Ähnliches, dass Nehemia die Leute unmittelbar an ihren Häusern, neben ihren Häusern einsetzte. Warum wird das betont? Unsere erste Verantwortung ist in unseren Familien. Und Männer, liebe Brüder, wir sind als erste Hauspriester in unseren Familien. Ich sage das so unter einer gewissen Spannung, weil ich mich da schon ein Stück weit schuldig gemacht habe. Ja? Ich habe meine Kinder, als sie dann erwachsen waren, wirklich um Vergebung gebeten. Matthias war zwar auf jeder Konferenz und zu jeder Bibelunterweisung, ja, der war überall. Aber meine Kinder kamen dabei zu kurz. Und deshalb möchte ich auch den jungen Familienvätern ihren Rat geben. Ja? Findet eine gute Balance zwischen eurer Verantwortung in der Familie und der Verantwortung im Hause Gottes. Ja, heute haben wir eine andere Tendenz. Heute drehen sich viele um sich selbst und Familie ist das absolute Nonplusultra. Und da kommt lange Zeit gar nichts. Wir haben auch unseren Platz, unsere Verantwortung im Hause Gottes. Aber es braucht eine gesunde Balance. Wir sind zuallererst Hauspriester in unseren eigenen Familien. Und wir als Männer werden einmal zur Rechenschaft gezogen, auch in Bezug auf die Erziehung unserer Kinder. Wir haben nicht das Recht, unseren Frauen den Joker her, den schwarzen Peter her zuzuschieben. Wir stehen zuallererst in der Verantwortung. Wir werden gefragt werden. Das ist hier auffällig, ja? Seinem Haus gegenüber, ihrem Haus gegenüber, neben seinem Haus. Nehemia war ein weiser Mann. Der wusste auch später, dass sie natürlich ihre eigenen Häuser, ihre eigenen Familien am intensivsten auch verteidigen würden. Ja? Er war ein weiser Mann. Natürlich werden wir für unsere Familien zuerst einstehen. Ja? Also diese scheinbaren Randbemerkungen, die sprechen wirklich auch ganz praktisch zu uns. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir sind Hauspriester und da ist unsere erste Verantwortung. Das Übelste ist, wir waren zu Hause auch 4 Kinder. Ja? Meine Mutter hat das nie gemacht. Meine Mutter, die hat so, mittlerweile ist sie 82, meine Mutter hat so die täglichen Dinge behandelt, ja. Wenn es um Zucht ging, ja, so die täglichen Dinge hat Mutter behandelt. Die hat nie gesagt, warte du mal ab, wenn Papa nach Hause kommt. Das ist übel. Ja? Dann wird Papa auch irgendwo zum Buhmann für die Kinder. Ja? Unser Herr Vater, der hat nur die ganz großen Delikte behandelt. Ja? Die ganz großen Delikte. Und ich bin heute dankbar für jeden Schlag, der nicht daneben ging. Ja? Heute sind wir da ein bisschen in der Patrouille, weil wir uns da schon strafbar machen gegenüber dem Gesetzgeber. Ja? Aber wir wollen nicht unsere Kinder dem Selbstlauf überlassen. Ja? Nur Thema antiautoritäre Erziehung. Ja? Wir wollen auch unseren Kindern, auch unserer Verantwortung im Haus gerecht werden und auch unseren Kindern gesunde, auch biblische Grenzen aufzeigen. Ich denke, das ist nach wie vor wichtig und wir wollen da einfach weise sein und uns Mittel und Wege zeigen lassen, die auch rechtens sind. Wir tragen eine große Verantwortung. Ja, wir hatten noch die Gruppe der Gastarbeiter. Es werden etliche Juden genannt, die aus verschiedenen anderen Städten kamen, zum Teil auch ein Stück entfernt von Jerusalem zu Hause waren, aber auch sie, ja, dazu gehörten ja auch die Tekoiter zum Beispiel, aber auch noch etliche andere, die ihre eigene Arbeit, ihre eigenen Felder, ihr Vieh zu Hause ließen und bereit waren, in Jerusalem mitzuarbeiten. Ja? Und die damit auch bereit waren, die Sicherheit ihrer eigenen Städte aufzugeben und in Jerusalem mitzutun. Auch das, ja, schien mir eine sehr nachdenkenswerte Sache. Zu den Toren hatte ich nicht so viel gesagt. Ich möchte uns nur an eins, man könnte eigentlich eine ganze Vortragsreihe über die verschiedenen Tore machen. Aber eins fällt auf, und das fällt nur auf, wenn man den Text gründlich liest. Wir lesen von allen Toren immer wieder den gleichen Wortlaut, zum Beispiel 3,3. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas, sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel und seine Klammern und seine Riegel ein. Ja? Also die Flügel wurden eingehängt, die Klammern, die waren an die beiden Flügel geschraubt, in die wurde der Querbalken eingelegt. Und damit war das Tor von außen nicht einzudrücken, nicht zu öffnen. Wa? Schutz. Nur, Kapitel 3, Vers 1, vom Schaftor lesen wir nichts von Querbalken und von Klammern. Da lesen wir schlicht, sie bauten das Schaftor, sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Wir lesen nichts von Klammern und vom Querbalken. Man muss den Text mehrmals lesen, damit man das überhaupt checkt. Ja? Was heißt das? Das Schaftor war im äußersten Norden. Darunter schloss sich unmittelbar der Tempelbezirk ein. Das Schaftor hieß Schaftor, weil dadurch die ganzen Opfertiere geführt wurden von außen, zum Opfern im Tempel. Und das Schaftor ist für uns heute ein Bild für den Herrn Jesus. Das Schaftor blieb offen. Der Herr Jesus ist für uns der Rettungsanker. Das Werk des Herrn Jesus ist heute für uns die Chance, dass wir, wie heißt es im Neuen Testament, Zutritt haben zum Heiligtum, weil er sein Blut getragen hat ins innere Heiligtum, haben auch wir Freimütigkeit zu nahen. Ein Bild auf das Werk des Herrn Jesus. Ein schönes Bild. Alle anderen Tore hatten Klammern und Querbalken, aber das Schaftor blieb offen. Das war die Chance, die Rettungsmöglichkeit. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass alle unter uns dieses Schaftor, dieses Ich bin die Tür für sich gebraucht hat, hindurchgegangen ist. Der Jesus ist die Tür zum Vaterhaus. Unsere einzige Chance, einem heiligen und gerechten Gott zu nahen. Und wenn dem nicht so ist, dann lass dich einladen, dann tu es wie Nehemia, Kapitel 1, tu Buße. Auch wir, ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Dann tu Buße und geh durch dieses Schaftor, durch die Tür. Der Herr Jesus nennt sich selbst so. Ja, wenn der Herr Gnade schenkt, wollen wir dann heute Nachmittag beginnen. Wird dann ja in der alten Elberfelder beginnt das Kapitel 4. In den neuen Übersetzungen geht es Vers 33 bis 38 weiter. In der alten Elberfelder geht es dann nach Vers 32 mit Kapitel 4, Vers 1 los. Da gibt es eine andere Versteilung. Ich habe auch mal gewusst, warum und weshalb, aber ich bekenne, ich habe nicht so richtig verstanden. Aber wir werden damit klarkommen. Da beginnt dann, wir können ab Vers 3, 33 bzw. 4, Vers 1 in der alten Elberfelder sehr deutlich bis Kapitel 6, 9 verschiedene Taktiken oder Angriffsstrategien des Teufels nachvollziehen. Und die kann man auch sehr gut benennen und überschreiben. Heute Nachmittag in der ersten Einheit wird es um Spott gehen. Ja? Vers 33 bis 38, da geht es um Spott. Und wir können diese neun verschiedenen Taktiken auch für uns heute sehr deutlich nachvollziehen. Ja, das sind alles Dinge, die sind uns bekannt. Aber wir können und dürfen wirklich lernen von Nehemia, wie er mit diesen verschiedenen Angriffsstrategien des Teufels umgegangen ist. Also diese Texte sind ja sehr, sehr praktisch und die sind auch sehr mutmachend. Und das, ja, das liegt mir sehr am Herzen, dass wir über die einzelnen Dinge nachdenken. Wir werden ja nur bis zur Furcht kommen, dann morgen. Also man kann es auch gut strukturieren. Es gibt vier Angriffstaktiken, die kommen wirklich von außen durch Sanballat, Tobia, Geshem. Dann reiht sich da noch eine vierte Gruppe an, die Astoditer, ja, die Feinde Israels. Dann gibt es im Kapitel 5 eine Situation, die kommt von innen. Ja, das lesen wir auch im Neuen Testament. Ja. Von außen werden Wölfe eindringen, Apostelgeschichte 20. Ja, und von euch aus werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Da kommt es also dann zu Tumult, lesen wir da wirklich, zu einem großen Geschrei, Kapitel 5, Vers 1. Hab das schon kurz erwähnt, diese Standesunterschiede, reiche Juden bereichern sich am Elend der ganz Armen. Und dann kommen nochmal vier Angriffstaktiken des Teufels, die gehen ganz persönlich an Nehemia. Und auch die kann man deutlich einteilen und unterscheiden. Und das lohnt sich wirklich, damit sich darüber Gedanken zu machen, weil das alles Dinge sind, die uns vertraut sind und die wir auch durchaus selber manchmal erleben. Ja? Nehemia ist für mich ein Mann, der in vielen Dingen auch ein Vorbild auf den Herrn Jesus hin ist. Ja? In vielen Dingen ist er ein Vorbild auf den Herrn Jesus. Er ist ein Mann, der von Gott wirklich berufen und begabt und befähigt wurde, ausgerüstet wurde. Er ist ein hervorragender Führer, der alles vom Volk abwendet, der kurz und knapp mit den Dingen umgeht, überhaupt keine Zeit verschwendet, auch als er persönlich angegriffen wird. Ja? Und das wird sehr gefährlich. Das scheint wie, also sie biedern sich förmlich an. Ja? Wir wollen uns treffen. Ja? Auf halbem Wege wollen wir uns treffen und miteinander beraten. Ja, vielleicht können wir ja was gemeinsam tun, so nach dem Motto. Ja. Dann werden Briefe geschrieben. Ein offener Brief wird dann geschrieben. Das heißt, jeder sollte und durfte das erfahren. Er wird verleumdet. Er wird übelst verleumdet. Ja. Auch das sind Dinge, die sind uns nicht ganz unbekannt. Ja. Und so steigert das sich bis, ja, selbst die letzte Intrige, die kommt noch, nachdem wir erfahren, Kapitel 6, und die Mauer wurde verendet nach 52 Tagen. Und selbst danach kommt noch eine Intrige, ja, wird nochmal angegriffen. Ein schottischer Prediger hat einmal gesagt, die Gläubigen müssen nach dem Sieg in der Schlacht genauso aufmerksam sein wie vor dem Kampf. Ja? Der Teufel ist immer auf dem Plan, selbst wenn der Sieg schon errungen ist. Ja, das merken wir da deutlich. Aber wenn der Herr Gnade schenkt, wollen wir das ins Detail auch noch anschauen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich sage mal einfach so frank und frei, liebe Geschwister, auch hier alle zu Hause, am Bildschirm, fühlt euch einfach umarmt, auch wenn wir das nicht mehr können. Mit des Herrn Hilfe wollen wir heute Nachmittag fortsetzen.